Es folgt ein Mitschnitt des Ganztagsseminars unter dem Titel Faschismusanalyse, Bewegung, Ideologie, Gesellschaft am 12. April 2008, organisiert von der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de.
Ja, mein Name ist Christian, falls ich mich damit ansprechen will. Auch ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin ein bisschen überrascht von der Zusammensetzung des Publikums, weil ich dachte, es wäre doch eher ein Tag für jugendliche Antifas. So wurde mir das angekündigt. Ich hoffe trotzdem, werden alle irgendwie mehr oder weniger zufrieden sein mit dem, was ich erzähle, beziehungsweise Anregungen zur Diskussion finden. Ich möchte einsteigen mit einem Bezug zu dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, beziehungsweise der Diskussion danach, wo es ja einige Erregung gab um den Begriff der Rasse als eine theoretische Kategorie. Soll man die jetzt verwenden, soll man die nicht verwenden? Und ich finde, an diesem Punkt kann man schon sehen, es ist ja richtig die Frage gestellt worden, warum soll man den Begriff nicht verwenden? Aber eine genauso wichtige Frage bei theoretischen Kategorien ist immer, warum soll man sie eigentlich verwenden? Und diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit Rasse mindestens genauso drängend, ja, wie die Frage, was wäre denn, wenn jetzt die Biologen etwas anderes herausgefunden hätten bei der biologischen Variabilität? Würde das tatsächlich schon ausreichen, um soziale Unterschiede zu begründen? Was ich damit sagen will, Theorien, die wir benutzen, benutzen wir immer mit einem bestimmten Grund, aus einem bestimmten Hintergrund heraus. Wir verfolgen bestimmte Ziele damit. Sie sind Instrumente für uns. Und der Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind, ist derselbe Grund, warum es überhaupt antifaschistische Politik gibt. Ich will den Vortrag so ein bisschen aufziehen, dass ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dem Werdegang, wie sich bestimmte Politikformen entwickelt haben, wie sich im Zusammenhang damit auch bestimmte theoretische Ansätze entwickelt haben, ja, oder wie tief theoretisch die dann sind, das möchte ich mal noch dahingestellt sein lassen, aber bestimmte Hinsichten, Problemsichten sich entwickelt haben und darüber versuchen, eine Position plausibler zu machen, als sie vielleicht für manche ist, die gemeinhin als antideutsche Position bezeichnet wird. Der Ausgangspunkt, von dem ich ausgehen will, ist die Situation Mitte, Anfang der 90er Jahre. In den ebenfalls schon im vorhergehenden Vortrag bereits zitierten sächsischen Provinzen, wo es eine ganz handfeste Notwendigkeit gab, sich mit Nazis auseinanderzusetzen. Die haben nämlich besetzte Häuser angegriffen, linke Treffpunkte überfallen, auch Demonstrationen angegriffen und stellten eine massive Bedrohung für diese Projekte, aber auch von Menschen, die sich in ihnen engagiert haben, dar. Also bis hin, dass eben auch Leute ja umgebracht wurden, wie allgemein bekannt ist. Für mich war es in dieser Zeit überhaupt nicht ein tieferes politisches Interesse, Antifa zu werden oder Antifa zu sein. Ja? Antifaschisten, das waren für mich ältere Herrschaften, die in Konzentrationslagern gewesen waren als Kommunisten oder als Gewerkschafter in der Zeit von 1933 bis 1945. Ja? Das waren Leute, mit denen ich mich gar nicht so ohne weiteres identifizieren konnte, weil die natürlich noch ganz anderen Bedrohungen ausgesetzt waren, als denen, die mir jetzt so begegnet sind. Also Antifaschismus war eigentlich etwas, was ferner lag. Was näher lag, waren tatsächlich so Fragen wie Hausbesetzung, lässt sich eine linke Kultur etablieren, Fragen wie Antimilitarismus. Also damals stellte sich für mich die Frage, ob ich zur Armee gehen soll zum Beispiel oder nicht, ja? Ob ich Zivildienst machen soll oder nicht, oder ob ich vielleicht lieber total verweigere. Also das waren die Felder der Politik, die als politisch interessant gehalten. Und die Nazis drängten sich da in dieses politische Spektrum einfach hinein. Das bedeutet, in dieser Phase war Antifa wesentlich Anti-Nazi-Kampf, Und die Konzepte, die dabei verfolgt wurden, kann man am besten als handfest umschreiben. Also es ging darum, die eigenen Projekte zu beschützen. Es ging darum, die Nazis von der Straße zu bekommen. Und bei den Demos wurden dann so Sprüche gerufen wie: hinter dem Faschismus steht das Kapital, bekämpfen wir es international. Das war so die Analyseebene, die vielleicht noch so ein bisschen darüber hinausging, wo man versucht hat, sich das dann so ins linke Weltbild mit einzubasteln, was man da gemacht hat. Nun, diese handfesten Auseinandersetzungen in dieser Stadt, aus der ich komme, Leipzig, ich weiß nicht, wie sehr man das hört, waren da durchaus auch von Erfolgen gekrönt. Ja. Es gelang tatsächlich, die Nazi-Dominanz zurückzudrängen, zumindest in bestimmten Vierteln war es möglich, sich relativ frei zu bewegen. Ja. Es war immer noch so, Mitte der 90er Jahre, dass wenn man ins Ausland gegangen ist, man plötzlich das Gefühl hatte, irgendwie kann man beruhigter auf der Straße gehen, aber die Frequenz der Anschläge und so weiter ließ nach. Ganz anders war das dann in den tatsächlich provinziellen Gebieten, also in den Gegenden um Leipzig herum. Und ich rede jetzt um Leipzig herum und allen ist klar, dass es um Dresden herum und um Chemnitz herum mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer war. Und in Thüringen und, ja, also. Aber da, wo wir uns engagiert haben, weil die Leute immer wieder kamen und gesagt haben, hier bei uns muss auch was gemacht werden, ja, diese relative Ruhe, die ihr euch irgendwie erkämpft habt, das schaffen wir nicht alleine, wir brauchen Unterstützung. Da stellte sich heraus, dass die Nazi-Szene, die dort als Subkultur organisiert war, also nicht wie das so Anfang der 90er Jahre von damals Westautonomen als Antifa-Bild uns praktisch beigebracht wurde, dass man nach Parteien gucken muss, nach Organisationen wie Wikingjugend und so weiter, die dann auch verboten worden sind, wie die sich organisieren, wie die organisatorischen Strukturen sind. Das war gar nicht so das große Problem, sondern dass die dort tatsächlich eine gewisse kulturelle Vorherrschaft errungen hatten und dort die Normalität bestimmten. Die Nazis dominierten, ganz klar, und in vielen Gegenden ist das ja auch heute noch so, dominierten einfach diese Gegenden, was dort ging, was nicht ging, was man machen konnte und so weiter. Und ein drittes Problem, das sich in der Auseinandersetzung dann vor Ort stellte, war, dass die Leute, die in diesen Gegenden wohnten, wenn sie nicht selber von Überfällen betroffen waren, ganz häufig gesagt haben, ja, so mit Nazis oder Faschos hat man die damals noch genannt, da gibt es ja eigentlich gar kein Problem, sowas haben wir eigentlich gar nicht. Vielleicht mal vereinzelt irgendein, ja, aber was vorhin ja auch schon gesagt wurde, wenn dann mal was passiert ist, dann kamen die meistens irgendwie von außerhalb. Vor Ort eigentlich überhaupt kein Problem. Es handelte sich um ganz normale Jugendliche, ja, beziehungsweise ganz normale Prügeleien, wie sie auf Dorffesten und Schulhöfen halt schon immer vorkamen und immer vorkommen werden. Man sieht die Aktualität des Problems unter anderem daran, wenn man sich vergegenwärtigt, dass letzte Woche, also Mitte dieser Woche, ja, eine sehr große mediale Aufmerksamkeit um Rudolstadt, auch so ein Nest in Thüringen, gegeben hat, wo es eben auch Prügeleien mit rassistischem Hintergrund gegeben hat auf einem Schulhof, wo dann die Schulleiterin sagt, naja, wir schätzen das anders ein. Es hat sich um eine ganz normale Prügelei gehandelt. Also dieses Bild, ja, das ist in solchen Gegenden immer noch sehr stark verbreitet. Und wie gesagt, es wurde da sehr viel um Hilfe gerufen. Viele Hilferufe wurden ignoriert, ja, es waren einfach sowieso viel zu viele. Aber dort, wo sich drum gekümmert wurde, stellte sich relativ schnell heraus, da konnte man mal hinfahren, da konnten auch Nazis verprügelt werden, ja, es konnte ihnen gezeigt werden, dass es auch mal wehtun kann, Nazi zu sein, eine Erfahrung, die sehr wichtig ist für Nazis, weil sie sonst einfach überhaupt gar keine Grenzen mehr kennen und so sich in Omnipotenz und Mordfantasien immer mehr hineinsteigern. Aber es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Nazis auf so einer Ebene überhaupt nicht besiegbar waren. Die waren dort einfach zu viele und die waren dort konstant da. Und die Antifas, die dahin gefahren sind, die waren immer mal da. Aber jetzt nicht mit dieser Frequenz und Häufigkeit und Konstanz, die notwendig gewesen wäre, um das Problem anzugehen. Ja, was hat man gedacht? Man hat sich Man hat gesagt, alleine ist es nicht zu schaffen. Was wir brauchen ist, wir brauchen ein Bündnis. Wir brauchen Leute, die uns unterstützen, ja? Leute guten Willens. Und da zeigte sich dann ein richtig tiefgehendes Problem. Das tiefgehende Problem war, dass hinter den Faschisten, ja, hinter den Nazis, nicht in erster Linie das Kapital stand, sondern da stand der ganze Ort dahinter. Die Leute, die gesagt haben, das sind doch ganz normale Jugendliche, die Leute, die fanden diese Punker, die dort rumhängen, Hunde nennt man die in solchen Gegenden, aus welchen Gründen auch immer, die sind doch viel unordentlicher, ja, die stören viel mehr mit ihrer komischen Musik und ihren Hunden und wie die schon aussehen, Löcher in der Hose und so weiter. Und die Nazis galten und gelten in vielen Orten einfach als ein Ordnungsfaktor. Ja, wenn sie nicht gerade irgendwie tatsächlich auffällig werden, sind die unproblematisch. Ja? Das ist eine Subkultur, die sich sehr gut einfügt in das, was so erwartet wird. Diese Erlebnisse, die wir da gemacht haben, in Bezug auf eine breite Unterstützung der Nazis in der Bevölkerung, nicht als Nazis, sondern als, wie sie also sind, die hat es ja auch schon vorher gegeben. Ja? Ich erinnere nur an die Pogrome Anfang der 90er Jahre in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda, wo es auch nicht einfach nur ein Nazimob war, ja? wo es breite Schichten, ja? die Mehrheit der Bevölkerung war, die Asylheime angegriffen haben oder dann zumindest applaudiert haben, wenn diese brannten. Und jetzt stellte sich das Problem, dass ein all dem die üblichen Verdächtigen nicht so richtig schuld waren. Medien zum Beispiel. Ja? Bei Lichtenhagen und Hoyerswerda wurde noch gesagt, ja, das war so eine Medienhetze, die da gemacht wurde. Und aus dieser Medienhetze heraus hat sich dann bei der dummen Bevölkerung so ein Gefühl entwickelt, dem das dann irgendwie passiert. In den ländlichen Regionen war es eher so, dass die Medien manchmal eine positive Rolle gespielt haben. Wenn man sie denn dann irgendwann mal so weit gebracht hat, über diese Zustände zu berichten. Weil die fanden das teilweise überhaupt nicht normal, was dort passiert. Ja. Und ähnlich ist es mit den Herrschenden. Ja. So weit, je weiter man nach oben stieg in der Suche nach Bündnissen bei Parteien, ja. Je weit die, also beim Landesverband konnte man eher reden als mit einem Ortsverband. Mit Bundespolitikern eher als mit einem Landesverband. Also diese ganze Vorstellung, was das Problem sein könnte, geriet ins Wanken. Und was sich viel mehr zeigte, was ein Problem darstellte, und zwar ein massives Problem, das war etwas, das man mit der gesunde Menschenverstand in diesen Regionen umschreiben könnte. Also es ist ja im vorigen Vortrag ebenfalls schon angeklungen, solche Vorstellungen, was Ausländer sind, ja. Dreckig, falsch, dass die uns Arbeit wegnehmen oder unsere Frauen oder was auch immer. Ja? Die sind halt relativ anschlussfähig gewesen da. Damit konnte man sich jetzt nicht irgendwie hervortun und irgendwie was Besonderes darstellen. Ich meine, die Haltung zu Amerikanern, ja, dass die keine Geschichte und keine Kultur haben und eigentlich auf der ganzen Welt immer nur unterwegs sind, um andere zu unterdrücken und denen das Öl zu rauben und deswegen kleine Kinder umbringen. Ja. Auch das ist bei Nazis wie bei Normalbevölkerung die gängige Vorstellung. Die Rufe nach einem starken Staat fanden sich überall. Das war jetzt keine besondere Domäne von Nazis, sondern das war allgemeiner Konsens tatsächlich. Naja, und auch die Haltung zu Schulen, ja, dass das irgendwie wieder natürlich ist, was die da treiben und zumindest nicht in der Öffentlichkeit zu geschehen hat und am besten gar nicht. Oder dass Leute, die irgendwie als Asoziale oder Penner gelten, dass die einfach nichts wert sind, dass die stören, ja, dass man die auch umbringen kann. Dass die Juden die Palästinenser unterdrücken oder den Deutschen irgendwie einen Schuldkomplex machen. All das war so ein breiter Konsens, auf den eine Nazi-Bewegung ohne weiteres mitschwimmen konnte. Ja. Die haben das vertreten, was alle dachten. Sie waren halt tatsächlich nur irgendwie der radikale Ausdruck von dem, was allgemein da so gesagt wurde. Aber mit dem, was sie gesagt haben, waren sie eben Teil des normalen Meinungsspektrums. Daher die Vorstellung, es handelt sich um ganz normale Jugendliche, es handelt sich um ganz normale Positionen. Was manchmal so ein bisschen irgendwie für Irritationen sorgte, ja, wo man Nazis dann tatsächlich erkennen konnte, das war in der Frage der Gewalt. Ja. Da hatte diese Jugendsubkultur irgendwie ein wesentlich unverkrampfteres Verhältnis als so die spießische Normalbevölkerung. Nicht immer, ja, manchmal neigt noch die zur Gewalt, aber die waren da einfach irgendwie schneller bei der Hand. Deswegen ist das bis heute irgendwie, wenn man fragt, was das Problem mit Nazis ist, ja, die sind gewalttätig. Daran kann man die festmachen, nicht an ihren inhaltlichen Positionen. Und dann mit der Zeit wurde dann Sozialarbeitern, Lehrerinnen und Lehrern, teilweise auch Eltern, ja, unter Polizei beigebracht. Es gibt da so manche Symbole, ja. Also Leute, die mit Glatze rumlaufen oder Bomberjacke, weiße Schnürsenkel haben, 88, keine Ahnung, was es da noch alles gibt, ja. Das wären so Zeichen, daran könnte man irgendwie Nazis erkennen. Jetzt langsam ist es so in den Ostprovinzen durchgesickert, die Leute haben diese ganzen Symbole auswendig gelernt. Dummerweise verzichten die Nazis zunehmend darauf, sich irgendwie so auszustellen und sehen jetzt aus wie Hip-Hopper oder irgendwelche anderen Subkulturen. Ja, meistens sehen sie aus wie Autonome in den 90er Jahren, was ja für erhebliche Verwirrung sorgt. Nun, das war das Bild, das sich uns darbot. Und was also gesucht war, war eine neue Form von Analyse. Also eine Analyse, für die es vielleicht nicht mehr so wichtig war, welche Verstrickungen es zwischen Nazi-Parteien und Konzernen gab. Ja, in den 90er Jahren wurde aufgedeckt, dass IKEA eine schwedische Nazi-Partei gespendet hat. Oder Bäckersäfte wurden in linken Projekten nicht mehr konsumiert, weil auch die Geld von Nazis gegeben hatten. Also es war so ein großer Coup der Recherche-Antifa, solche Sachen herauszufinden, was für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber das waren alles so Analysen, die uns in unseren konkreten Problemen nicht so richtig weiterhelfen. Ja, noch schlimmer war es mit dem international den Faschismus bekämpfen. Weil die Gruppen, auf die man sich da gemeinhin bis dahin bezogen hatte, das waren so Gruppen wie die ETA oder die IRA oder die PLO oder auch die kurdischen Befreiungsbewegungen. Und die verfolgten größtenteils selber nationale Projekte. Also so Sachen, mit denen wir vor Ort gerade immense Probleme hatten, das wurde von denen eigentlich, ja, so ein Bezug aufs Volk, als ein Gemeinwesen, als eine Einheit, auf die Nation, die sich befreien muss, als Gesamtheit. Ja, das stand bei uns im Zentrum der Probleme, die wir beobachten konnten, worauf sich Nazis stützen können. Und insofern geriet auch dieser Zusammenhang der internationalen Kämpfe ins Zwielicht, musste hinterfragt werden, war plötzlich überhaupt nicht mehr plausibel. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass es ja dann später, also gerade wenn es um palästinensische Befreiung geht, ja auch noch zu vollkommen abstrusen Hinwendungen zum Islamismus gekommen ist, nachdem der Sozialismus als eine Position, die früher noch so eine Alternative vielleicht darstellen konnte, 1989 aufgegeben wurde, sind dort praktisch völlig reaktionäre Organisationen entstanden. Nichts, auf das man sich irgendwie beziehen konnte. Und so hat es dann auch nur kurze Zeit Verwunderung ausgelöst, aber diese Verwunderung war sehr heftig, weil zum Beispiel einem Redaktionskollegen von mir in seinem Fußballverein, der Nazi, der dort mit war, auf die Schulter klopfte und gesagt hat, eigentlich bist du als Zecke ja komisch, aber mit deinem Pallituch, dass du wenigstens gegen Juden bist, das ist schon irgendwie in Ordnung. Also so die grobe Theorie, mit der Anfang, Mitte der 90er Jahre noch gearbeitet worden war, die genügte irgendwie nicht mehr. Nun hätte man sich ja irgendwie theoretisch tiefer bilden können. Es gab Gruppen wie Krisis oder auch Gegenstandpunkt, die ja schon damals auch immer was zu solchen Problemen gesagt haben. Aber diese Analysen, die den Faschismus, ja, oder den Nationalsozialismus, je nach Zungenschlag, auf den Kapitalismus zurückführten, gingen irgendwie auch an den Problemen vorbei, die sich tatsächlich stellten. Ganz oft, ja, wurde dann gesagt, ja, wie auch am Ende vom vorherigen Vortrag, man müsste eigentlich was anderes machen, als sich mit diesen Nazis auseinanderzusetzen. Und ich habe ja schon gesagt, ja, das Interesse wäre durchaus ein anderes gewesen, sich mit was anderem auseinanderzusetzen. Allein die Möglichkeit fehlte. Das Problem, das sich dringlich vor Ort stellte, war das Nazi-Problem. Und da gab es einfach kein Vorbeikommen dran. Und was sich in diesem Zusammenhang auch zeigte, war, dass es wichtig ist, einen Unterschied zu betonen zwischen dem, was kapitalistischer Normalbetrieb ist und dem, was Nazi-Terror ist. Denn offensichtlich gab es da große Unterschiede. Ja? Das waren Unterschiede um Leben und Sterben teilweise. Ob die Nazis dominierten oder ob es sowas gab, was man jetzt so eine bürgerlich-demokratische Grundordnungsgemäre nennt. Unsere Frage, die sich uns stellte, war also eine andere Frage, die Frage, woher kommt eigentlich dieser rechte Konsens? Und diese Frage wurde gar nicht so in dieser Allgemeinheit gestellt, ja, dass man eine Ursache finden wollte, sondern die Frage wurde auch konkret gestellt. Denn wichtig war, uns festzuhalten und festzustellen, dass der rechte Konsens, so wie er bei den militanten jugendlichen Nazis auftrat, die also das offensichtliche Problem darstellten, von den Eltern kam, von Lehrerinnen und Lehrern, von dem Gewerbetreibenden an der Ecke, von Erwachsenen insgesamt, von den anerkannten Mitgliedern der Gemeinden und der Gesellschaft. Damit zeigte sich, die Nazis waren vielleicht irgendwie teilweise in ihren Ausdrücken radikal, aber das Problem, für das sie standen, war tatsächlich kein Randproblem und es war auch kein Jugendproblem. Und damit rückte etwas in den Fokus, was vorhin schon in der Diskussion kurz anklang und da zurückgewiesen wurde, nämlich die Frage nach Tradition. Ganz viel von diesen Einstellungen erklärt sich tatsächlich über Tradition. Und nun kann man sich natürlich die Frage stellen, wo fing die Tradition an? Ja, fing sie bei Adam und Eva an? Oder fing sie vielleicht später an? Aber es zeigt sich auch, dass diese Tradition, diese ideologischen Zusammenhänge, ganz egal, wie sie angefangen haben, eine gewisse Eigenständigkeit entwickeln. Eine gewisse Selbstständigkeit. Dass sie dominieren, wie Leute die Welt sehen, wie Menschen andere Menschen sehen. Unabhängig davon, ob das auch nur ihre ideologischen Probleme löst oder ob es überhaupt irgendwie Probleme löst. Es dominiert ihre Weltsicht. Und damit musste sich auseinandergesetzt werden. Und was faszinierend war in dem Zusammenhang, ja, schrecklich faszinierend irgendwie, war, dass wir uns ja immer im Osten befanden. Also wir reden von einer Tradition, die an den Nationalsozialismus anschließt, denn viele dieser Ideen, die dort vertreten wurden, sind nationalsozialistische Ideen. Oder zumindest Versatzstücke von solchen Ideen. Und dass die offensichtlich 40 Jahre DDR überlebt hatten, samt verordneten Antifaschismus und allem drum und dran. Und das zeigte uns, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, von Einstellungen, die offensichtlich geschichtlich relativ stabil sind, ja, sich festhalten. Und dass es sich auch um etwas handelt, was wir durchaus als ein deutsches Problem bezeichnen konnten. Es ging also nicht mehr darum, sich nur grundsätzlich Fragen zu stellen, was ist mit Kapital, was ist mit Nation und so weiter, sondern was ist eigentlich der konkrete Zusammenhang, der konkrete Tradierungs- und Vermittlungszusammenhang, aus dem so eine Nazi-Bewegung, wie sie seit Anfang der 90er Jahre im Osten existiert und zunehmend auch im Westen existiert, aus dem die hervorgeht und sich immer wieder auch reproduziert. Im Zuge, in dem diese Fragestellungen so gestellt wurden, war es aber nicht so, dass überhaupt nicht mehr nach Kapitalismus und Nation gefragt worden ist. Ja, im Gegenteil, es gab, gerade als dann die Frage eher zu so einer antideutschen Frage gab es ein gewisses Zurück, dass man sich doch gefragt hat, wo liegen eigentlich diese Ursachen? Ja? Wenn man mal einen Text lesen will, der da relativ einflussreich gewesen ist, dann kann man Moshe Postons Antisemitismus und Nationalsozialismus lesen. Also wo tatsächlich auch so Fragen gestellt werden, wie ist denn jetzt das Verhältnis vom Nationalsozialismus zum Antisemitismus, zum Kapitalismus und so weiter. Eine Gefahr die in dem Zusammenhang aber zu beachten ist und die leicht das Argument, die Argumente, die aus solchen Zusammenhängen gewonnen werden, überzieht, ist, dass in der Verbindung zum Kapitalismus ganz schnell von einer Notwendigkeit ausgegangen wird. Also dass man so das Gefühl hat, das bürgerliche Subjekt, um sein bürgerliches Leben führen zu können, müsste doch irgendwie antisemitisch sein, rassistisch sein, den Nationalsozialismus anhängen. Und das ist etwas, was sich wiederum mit der Erfahrung überhaupt nicht deckt. Denn immer wieder haben wir Leute getroffen und gefunden, die sich auch anders entscheiden konnten, obwohl sie bürgerliche Subjekte waren, obwohl sie sich im bürgerlichen Zusammenhang sonst ganz gut aufgehoben fühlten. Also diese Möglichkeit offen zu halten, diese Realität noch zu sehen, das ist wichtig. Denn ansonsten wird die antideutsche Theorie zu etwas, was eigentlich nur noch eine Karikatur von Theorie ist, nämlich zu so einer Art umgekehrten Rassismus, zu sagen, ja, die Deutschen sind irgendwie historisch, genetisch, wie auch immer, müssen einfach so sein, wie sie sind. Was uns wichtiger war, und auch jetzt mit Phase 2 immer noch wichtig ist, ist aber die Problematisierung der eigenen Position, die sich aus so einer Analyse, wie ich sie bisher vorgetragen habe, ergibt. Denn auch wir, ja, und alle Linken in Deutschland existieren in so einem Traditionszusammenhang, so einem Tradierungszusammenhang, der in der Kontinuität mit dem Nationalsozialismus steht. Es setzt also Antifaschismus ein relativ hohes Maß an Selbstreflexion voraus oder zumindest den Willen dazu, sich damit auseinanderzusetzen, was sind jetzt eigentlich die eigenen Überzeugungen, wo kommen sie her, wie hängen sie mit dem Nationalsozialismus zusammen oder auch nicht. Wo grenzt man sich ab und wo nicht. Genau solche Auseinandersetzungen sind aber lange Zeit durch eine politische Auseinandersetzung verhindert worden. Und zwar seit der Zeit des Kalten Krieges, kann man sagen, ist das linke Verhältnis zur Auseinandersetzung mit der Geschichte, in der auch die Linke in Deutschland steht, davon überschattet worden, dass es eine Totalitarismustheorie gab, die immer gesagt hat, der linke Rand der Gesellschaft und der rechte Rand der Gesellschaft, das ist im Prinzip sowieso dasselbe. Das Einzige, was gut ist, ist eben das, was demokratisch ist, die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Selbst heute ist diese Theorie noch relativ einflussreich, der ist heute Extremismustheorie. Ja, wenn Antifas von Rechtsextremismus sprechen, dann hängen sie im Prinzip oder verwenden sie dieselben Worte, die so eine Theorie auch ausdrückt. Und um sich und in der Zeit des der Konfrontation von Sozialismus gegen Kapitalismus, aber auch danach, wurde sich lange Zeit sehr heftig gegen solche Theorien gewehrt, zu Recht. Ja. Ich meine, es wurde ja schon gesagt, immerhin waren es Kommunisten, Kommunistinnen, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, die in die KZs wanderten, die auch erbitterte Opposition gegen den Nationalsozialismus geleistet hatten. Also um sich diesen historischen Widerstand nicht wegnehmen zu lassen, um sich auch die eigenen Ideen nicht delegitimieren zu lassen, wurde diese Auseinandersetzung als eine ideologische Auseinandersetzung gebrandmarkt und fand de facto nicht mehr statt. Ja. Von den Linken. Also schon so ein Begriff wie Nationalsozialismus, der eigentlich relativ gut beschreibt, was in Deutschland zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Und auch, wie die Verbindung zu linken Ideen ist, ja? Dass es da tatsächlich um den nationalen Sozialismus auch ging. Solche Ideen wurden als, ja, da wird uns eigentlich nur versucht, unsere eigene Geschichte wegzunehmen, abgewiegelt. Da wurde gesagt, das ist eine Richtung, in die wir gar nicht diskutieren können, die politisch falsch besetzt ist, in eine falsche Richtung geht. Die also diese Möglichkeit zur Selbstreflexion untergraben hat. Aber Antikapitalismus und Sozialismus von Nazis sind nicht einfach bloß Propagandalügen, ja, mit der man versucht, irgendwie einfach einen Arbeiter von der Straße für die eigene Sache zu gewinnen. Es ist tatsächlich so, dass die Begeisterung der NPD für Nordkorea oder die DDR echt ist. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, so ein kleines, isoliertes Land, das nach Autarkie strebt, wo Ausländer in besonderen Wohnheimen wohnen, wenn sie denn überhaupt da sind, wo man ständig irgendwie mit der Kultur der gesamten Welt konfrontiert ist, wo sich die Leute im Sozialsystem um einen kümmern, wo es Hausgemeinschaften und Hoffeste gibt. Das ist doch eigentlich eine kuschelige, schöne Vorstellung. Also insofern gibt es da schon relativ viel Übereinstimmung. Und auch viele Positionen von Linken, ja, etwa zu Israel oder zu den USA, sind sachlich gar nicht zu erklären, sondern sie beruhen auf Vorurteilsstrukturen, die einfach übernommen werden aus dem, was man gemeinhin so sagt, was der gesunde Menschenverstand einem schon beibringt. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit solchen Strukturen so wichtig. Also wurde ja häufig gesagt, man könne gar nicht verstehen, was struktureller Antisemitismus, ja, so ein komischer Antisemitismus ohne Antisemitismus, was diese ganze Auseinandersetzung eigentlich soll. Damit würde doch die Linke nur gespalten und es wäre doch sowieso eine merkwürdige Vorstellung. Aber die Auseinandersetzung mit solchen strukturellen Zusammenhängen ist deshalb wichtig, weil struktureller Antisemitismus eben ganz schnell mit ganz normalen Antisemitismus umkippt. Weil die Argumentationsmuster, die verwendet werden, einfach gleiche Argumentationsmuster sind. Und deswegen ist die Auseinandersetzung damit wichtig, und zwar viel wichtiger, als dass man ständig versucht, den Nahostkonflikt tatsächlich innerhalb einer Linken in Deutschland zu lösen, ja, oder sich am Stammtisch darüber zu unterhalten. Und wenn es dann um sowas geht wie Solidarität mit dem irakischen Widerstand oder Begeisterung für die zweite Intifada der Hamas, sowas lässt sich ja wirklich nur daraus erklären, dass man es einfach gut findet, wenn amerikanische Soldaten sterben. Und gleichzeitig ist das auch ein Ausdruck für Rassismus. Denn es bedeutet ganz offensichtlich, wenn Linke so etwas machen, also entweder sie sind keine Linken, oder sie nehmen die Leute wie Hamas oder die Leute, die im irakischen Widerstand sind, einfach nicht ernst als politische Subjekte mit ihren gesellschaftlichen Vorstellungen, die sie haben. Denn das sind keine emanzipatorischen Vorstellungen. Es ist vollkommen unbegreiflich, wie man sich mit so etwas gemein machen kann. Also, was mir wichtig ist, festzuhalten in dieser Auseinandersetzung ist, dass der Populismus in solchen Fragen, also das Ansetzen beim gesunden Menschenverstand, etwas ist, was sich für eine antifaschistische Position verbietet. Sie verbietet sich aber nicht nur für eine antifaschistische Position, weil sie letztendlich die Argumentationsstrukturen, auf die sich auch eine Nazi-Bewegung stützen kann, unterstützt, sondern sie verbietet sich eben auch, weil sie emanzipatorische Positionen massiv untergräbt. Das sieht man dann ganz schnell, wenn man zum Beispiel an die Friedensbewegung gegen den Irakkrieg denkt. Aufgrund ihrer anti-amerikanischen Struktur war es so, dass das gegen den Krieg sein sofort umkippte in ein für die EU sein, die angeblich die bessere Außenpolitik macht, die nämlich nicht unilateral ist, sondern bilateral, multipolar und so weiter. Soweit vielleicht zur Analyse, die hinreichend kontrovers genug sein dürfte. Und nun ganz zum Schluss die Frage, ja, aber was macht man jetzt eigentlich mit all dem? Und das kann ich schon mal ankündigen, das ist der schwächste Punkt des Vortrags. Was wir gesehen haben historisch ist, dass kurz nach 1945 bereits die KPD zum Beispiel darauf setzte, Friede, Freude, Eierkuchen im Osten zu machen. Da wurde sich nicht mehr damit auseinandergesetzt, dass ein Großteil der Leute, die in dem, was dann später die DDR wurde, gelebt hatten, beim Nationalsozialismus begeistert, mehr oder weniger, mitgemacht haben. Ja, da tief drin verstrickt waren, davon geprägt waren, von diesen Strukturen des Denkens und so weiter. Sondern da hatte man strategische Ziele, man wollte den Sozialismus aufbauen. Man wollte genau das machen, was richtig ist und wichtig ist. Man wollte die Grundlagen des Faschismus im Kapitalismus ausrotten. So war die Idee. Deswegen war es nicht so wichtig, sich irgendwie mit den Leuten tatsächlich über das auseinanderzusetzen, was passiert war, was geschehen war. Sondern es war wichtig, Neuanfang zu schaffen, Leute einzubinden in das sozialistische Projekt. Dafür Begeisterung zu wecken. Nun, offensichtlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen ist es an der Zeit, etwas anderes zu machen, nämlich die gesellschaftlichen Realitäten tatsächlich ernst zu nehmen, statt sie taktischen oder strategischen Zielen, also der Revolution, der Abschaffung des Kapitalismus und so weiter, entgegenzusetzen. Ein Beispiel, was das bedeuten kann, ist, tatsächlich dann eben Bündnispolitik zu machen. Aber Bündnisse sind kein Selbstzweck, sondern Bündnispolitik ist immer nur dann sinnvoll, wenn sich in dem Bündnis zumindest auf einen Teil des Problems, das man gemeinsam bekämpfen will, geeinigt werden kann. Wenn die drängenden Probleme, die da sind, tatsächlich genau, also gleich analysiert werden, sodass man sich darauf einigen kann, was zumindest ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Das bedeutet aber natürlich auch, wenn man so eine Vorstellung hat von, wie sich Politik im antifaschistischen Feld entwickeln lässt, dass es wichtig ist, die eigene Position sehr klar zu haben. Die muss diskutiert werden, die muss analysiert werden, die muss an den Gegebenheiten tatsächlich immer wieder überprüft werden. Und das ist irgendwie der wichtigste Punkt, um den es geht, wenn man Antifa-Sein ernst nehmen will. Das ungelöste Problem, von dem ich gesprochen habe, weswegen dieser Teil des Vortrags so schwach ist in seiner Argumentation, ist, dass man mit solchen Problemanalysen häufig sehr isoliert dasteht. Und das heißt, dass das, was eigentlich der Ausgangspunkt war, was überwunden werden sollte, nämlich die Defensive, zum Beispiel in ländlichen Regionen, und aus dieser Defensive eine Offensive zu machen, in der man die Nazis einfach in ihre Grenzen weisen kann, ihre Schranken verweisen kann, dass das bisher nicht gelungen ist. Es ist weder einer Militantenpolitik gelungen, es ist auch keiner Politik gelungen, die antikapitalistisch argumentiert, ja, auf Propaganda und Agitation setzt. Es ist aber auch nicht einer antideutschen Position gelungen. Und deswegen ist Antifaschismus immer noch dabei, nach Mitteln und Wegen zu suchen, mit diesem drängenden gesellschaftlichen Problem, das einfach nicht verschwinden will, fertig zu werden. Vielen Dank.